Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, wir als Unionsstiftung, wir arbeiten nicht erst seit dem 7. Oktober 23 sehr eng mit der Synagogengemeinde hier in Saarbrücken zusammen. Die Kooperation war vorher auch schon vorhanden, weil wir uns klar an die Seite der Jüdinnen und Juden in Deutschland und vor allen Dingen auch in Saarbrücken stellen. Und die kämpfen eigentlich schon seit Jahrzehnten mit dem großen Problem des Antisemitismus. Also dass man sieht zum Beispiel keine Menschen oder ganz, ganz selten jemanden mal mit einer Kippa durch die Straßen laufen, weil die sich das nicht trauen. Und aus Gesprächen haben wir dann gehört, dass die Gemeindemitglieder auch angehalten werden, besser keine Kippa in der Öffentlichkeit zu tragen. Das heißt, sich nicht öffentlich als Jude zu identifizieren. Michael, das Thema Antisemitismus ist nicht erst seit dem 7. Oktober 23 ein großes Problem in unserem Land, sondern auch schon vorher gewesen. Du hast mit jemandem gesprochen, der sich ganz klar gegen Antisemitismus positioniert. Mit wem hast du gesprochen und worüber genau?
Ja, mit Caroline Preißler. Caroline Preißler ist Politikerin der FDP, sie ist Juristin und sie ist, also vielleicht kennt der ein oder andere ein Foto von ihr. Sie stellt sich gerne in Demonstrationen, wo Antisemitismus propagiert wird, wo islamischer Terrorismus propagiert wird, also insbesondere die Hamas dann auch unterstützt wird, und hält dort Schilder hoch wie "Bringt alle Geiseln nach Hause", und das ist schon sehr, sehr mutig, was sie da macht.
Wie kam sie denn dazu, sich auf solchen Demonstrationen auf die andere Seite zu stellen, teilweise ganz alleine?
Ja, sie hat gesagt, da läuft was schief in unserem Land. Also dort werden menschenverachtende Parolen skandiert. Dort wird das Frauenbild nochmal ins Mittelalter zurückgedreht. Und sie hat gesagt für sich, dass sie da was entgegensetzen möchte und halt mit einem guten Gewissen, dass sie was gemacht hat, weiterleben möchte. Und das finde ich schon sehr erstaunlich, ja.
Große Anerkennung für diesen Mut. Und was sie noch erzählt und wie sie gegen Antisemitismus und Hass in unserer Gesellschaft kämpft, das hört ihr jetzt im Interview Michael mit Caroline Preißler über Antisemitismus in Deutschland.
Man sieht ein Meer von Flaggen der Palästinenser. Mitten in diesem Meer der Flaggen steht eine Frau und sie hält ein Schild hoch: "Bis die letzte Geisel". Das erfordert Mut. Das erfordert Resilienz, und diese Person, die diese Schilder hochhält, ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Caroline Preißler.
Vielen Dank für die Einladung. Guten Tag, Herr Scholl.
Frau Preißler, Sie haben ja Berühmtheit erlangt durch Ihren mutigen Protest. Was treibt Sie denn an, dass Sie auf solche Demonstrationen gehen und Ihre Meinung dort äußern?
Es fiele mir schwerer, nichts zu tun. Deshalb bin ich dort. Es ist nicht eine Aufgabe, um die ich mich unbedingt reiße, aber es ist so, wenn man durch das Stadtbild geht, wenn man sowieso in einem Ballungszentrum wohnt, dann kommt man an Versammlungen vorbei, und manchmal werden dort Aussagen getroffen, mit denen man nicht übereinstimmt. Und früher wäre ich vielleicht auch vorbeigegangen und dann hätte ich mich den ganzen Heimweg lang darüber geärgert, nichts gesagt zu haben. Denn hinterher fallen einem immer ganz tolle Gegenreden ein. Und inzwischen habe ich diese Phase überwunden und halte Gegenrede, wenn ich irgendwo vorbeikomme, weil ich glaube, es macht dort am ehesten Sinn. Dann ist nämlich derjenige da, der die Gegenrede braucht, weil er gerade eine Aussage getroffen hat. Und ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, dass ich nicht eingeschritten bin, obwohl es mir möglich war.
Gab es da irgend so ein Schlüsselerlebnis in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, okay, ich muss jetzt was tun, ich muss meine Stimme erheben? Also gab es da einen bestimmten Punkt, ein bestimmtes Ereignis, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt geht's los und ich stelle mich der Diskussion?
Es gibt eigentlich zwei Sachen. Zum einen komme ich aus einer Diktatur und bin in der DDR groß geworden und auch als junge Erwachsene noch in der DDR gewesen. Und da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben, demokratische Strukturen zu erringen. Wir haben die friedliche Revolution herbeigesehnt und bestritten und sind dann in der Demokratie angekommen. Diese Errungenschaften waren also sehr teuer für uns, die wir darum gekämpft haben. Wir wussten ja nicht, wie es ausgeht, ob der Mauerfall friedlich bleibt und so weiter. Und wenn man etwas hat, dann gibt man es nicht gerne wieder her. Und wir sind gerade in Zeiten, wo bestimmte demokratische Errungenschaften wieder geschliffen werden von bestimmten Personengruppen. Und zum anderen gab es den 7. Oktober 2023 und schreckliche Bilder, die fast live in unsere Wohnzimmer gekommen sind. Und ein großer Bestandteil des Terrors vom 7. Oktober 2023 war sexualisierte Gewalt, die Frauen, Kinder und Männer betraf. Und schon sehr kurz danach fing es an, dass solche grausamen Taten geleugnet wurden. Und ich bin ja in einem wunderschönen Land groß geworden mit Gleichberechtigung und Gleichverpflichtung als Frau. Und wenn ich dann sehe, dass inzwischen doch recht breite Gesellschaftsschichten diese sexualisierte Gewalt in einem fremden Staatsgebiet als Befreiungsschlag främen, dann fühle ich mich als Frau, als Politikerin, als Mutter berufen, sofort dagegen aufzustehen und etwas dagegen zu tun. Sexualisierte Gewalt kann nie Mittel sein, um etwas zu erreichen. Und das hat mich schon am 7. Oktober 2023 und in den folgenden beiden Jahren sehr motiviert, dagegen auf die Straße zu gehen.
Ja, und da braucht man ja wirklich sehr, sehr großen Mut. Also das sind ja Demonstranten, die, wie Sie gesagt haben, eine spezielle Meinung vertreten, die auch dann Terroristen unterstützen, offen auf der Straße. Und wenn man sich denen entgegenstellt, dann erntet man ja nicht nur Beifall, sondern man begibt sich ja auch mitunter in gefährliche Situationen. Was haben Sie denn in diesen Situationen bisher erlebt? Also ist das friedlich geblieben oder gab es auch schon mal Angriffe auf Sie?
Ich erlebe ein breites Spektrum von Reaktionen. Das ist ja logisch, denn ich bin ja mit einer Einzelmeinung dort und dort sind sehr viele Menschen, die haben eine andere Meinung und die sind natürlich in der Überzahl. Und deshalb sind die meisten nicht begeistert davon, dass ich dort stehe. Es gibt aber sehr wohl am Rande Gespräche und man tauscht sich aus. Gerade auch mit anderen Frauen suche ich das Gespräch, die eben vielleicht auch Mütter sind und versuche, den Konsens einfach zu finden, also irgendwelche Schnittmengen, die es ja eben vielleicht doch gibt. Andererseits erlebe ich unfassbar viel Gewalt, verbale, aber eben auch körperliche. Und was mich auch sehr betrübt ist, dass der Debattenraum so eingeschränkt wird. Also es fällt den meisten Menschen dort nicht leicht zu sagen, dann ist es so, dann steht sie dort, dann hat sie halt eine andere Auffassung. Aber c'est la vie. So ist das Leben, so ist Demokratie, so funktioniert es. Es ist für mich sehr beunruhigend, dass im Rahmen der Versammlungsfreiheit und der Meinungsfreiheit es ganz vielen Menschen schwerfällt, eine Person, die friedlich und fast schweigsam mit einem A4-Blatt dort steht und eine differenzierte Einzelmeinung zu einem einzigen Thema hat, so wenig ausgehalten werden kann. Das beschäftigt mich schon und ich bin auch tatsächlich inzwischen mehrfach körperlich angegangen worden und auch schon verletzt worden. Allerdings muss ich auch sagen, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Polizeiarbeit, die Versammlung begleitet, die Versammlungsfreiheit ermöglicht, also eben auch für mich, und die dann eben auch ganz schnell eingegriffen haben.
Sie haben es ja gerade eben gesagt, also Sie bewegt das Schicksal der Frauen, das Schicksal der Kinder. Also es war ja am 7. Oktober 23 ein Angriff auf die Zivilbevölkerung, hauptsächlich von den Terroristen der Hamas. Und Dinge wurden dann ja auch hier in Deutschland gefeiert von der arabischen Community. Also zum Beispiel hier bei uns in Saarbrücken gab es verschiedene Vorfälle, wo Restaurants dann Sonderangebote offeriert haben am 7. Oktober. Man hat in Berlin die Bilder von den Süßigkeiten, die verteilt wurden in den Straßen, noch im Kopf, was wirklich schrecklich ist. Und was glauben Sie, sagt denn das über unser Land aus, wenn so ein schrecklicher Angriff auf die Zivilbevölkerung, auf Babys, auf Kinder, auf Frauen gefeiert wird? Also was steckt da aus Ihrer Sicht dahinter?
Zum einen finde ich, zeigt das, dass wir sehr weit davon entfernt sind, eine Diktatur zu sein. Ganz viele Menschen finden, sie können in Deutschland nichts mehr sagen und erleben angeblich Polizeigewalt und es sei alles ganz schrecklich und unfrei. Die Leute, die das sagen, irren, denn ganz offensichtlich kann man sehr viel sagen und sehr viel tun und hat enorme Freiheiten in diesem Land. Zum Beispiel auch die Freiheit, diese Demokratie von innen heraus anzugreifen. Denn um nichts anderes handelt es sich meines Erachtens, wenn Terror öffentlich gefeiert werden kann, wenn ein Massenmord, und darum handelt es sich, am 7. Oktober 2023 gefeiert und gebilligt werden kann, wenn die Terrororganisationen, die dort aktiv waren, auf der Straße respektvoll unterstützt werden und gefeiert werden, dann finde ich das sehr bedenklich. Und diese Bilder, die Sie beschreiben, aus Saarbrücken oder auch aus Berlin, die machen natürlich den Menschen Angst, die vom Terror betroffen sind, die zum Teil vom Terror geflohen sind, vor Islamisten Schutz gesucht haben hier in Deutschland. Das sind die Jesiden, das sind die säkularen Araber, das sind die minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlinge, die eben weggelaufen sind vor diesen Islamisten, kilometerweit, tausende Kilometer weit von ihrer Heimat weg, Schutz gesucht haben in einer Demokratie. Das sind die Frauen, die davon träumen, gleichberechtigt und gleich verpflichtet Teilhabe zu erleben. Und das sind die Juden, die nach der Shoah angefangen haben, in ihrem Land, in Deutschland, in ihrem Europa, in Europa wieder Vertrauen zu fassen und zu sagen, die haben aus der Geschichte gelernt, nie wieder bedeutet, wir sind jetzt sicher und jetzt erleben sie, dass sie nicht mehr sicher sind. Das macht mich unglücklich, sehr unglücklich.
Ja, und diese Proteste, die werden ja auch von deutschen Gruppen unterstützt, also insbesondere aus dem linken Spektrum, dass Queers for Palestine und welche Gruppen es da gibt, die Antifa, die teilweise diese Gruppen unterstützt, also die Terroristen der Hamas bei den Demonstrationen oder die Sympathisanten. Wie ordnen Sie das ein? Also erschreckt Sie das, dass aufgeklärte deutsche Gruppen so barbarische Terroristen mit unterstützen, oder hat sie das jetzt nicht überrascht?
Ich denke, wir wissen inzwischen, dass bestimmte linke Gruppen, die zum Beispiel auch dem RAF-Terror gegenüber offen waren oder die Samidun unterstützten, andere Netzwerke, dass die demokratiefeindlich und antisemitisch sind, auch bestimmte Parteien, wie die Partei Die Linke, die rechtsidentisch ist mit der SED, die in der DDR ganz straff antisemitisch und anti-Israel war, kennen wir. Wir wissen also, dass es auch von links Antisemitismus gibt. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein Antifaschist immer sich gegen Antisemitismus stark machen muss. Denn Antisemitismus geht einher mit schrecklichen Begleiterscheinungen, denn es ist ja nicht so, dass die Judenhasser aufhören, wenn sie dann alle Juden vernichtet haben. Dann kommen die Frauen, dann kommen die Christen, dann kommen die säkularen Muslime. Machen wir uns nichts vor. Ich glaube, dieses Kuscheln von links mit den Islamisten gibt alles auf, wofür zum Beispiel linke Frauenbewegungen früher gekämpft haben, nämlich für die Selbstbestimmung der Frau, für die Gleichberechtigung der Frau, für geschützte Räume. Und wenn jetzt also die Queers for Palestine und auch die Sexworker for Palestine dann sich positionieren und anti-israelisch und antisemitisch positionieren, dann verraten sie die, die besonderen Schutz brauchen. Und das ist indiskutabel. Und was ich auch ganz interessant finde, die Menschen haben vor wenigen Wochen, vor wenigen Monaten und in der Vergangenheit ganz oft zu Großdemonstrationen gegen Rechtsextremismus aufgerufen und haben Versammlungen durchgeführt, wenn zum Beispiel Rechtsextremisten eine Synagoge angegriffen haben. Und zwar zu Recht haben sie zu Demonstrationen aufgerufen. Diese Leute, die also ein Problem damit hatten, dass Rechtsextremisten Synagogen beschmieren, Menschen angreifen und wir erinnern uns alle an das schreckliche Attentat von Halle. Diese Menschen unterstützen jetzt zum Teil Islamisten und Judenhasser und schmieden eine Allianz, eine enorme Querfront von rechts und links mit Islamisten. Und das macht mich sehr unglücklich, weil das unsere Demokratie von innen heraus erschüttert.
Ja, also ganz, ganz schrecklich. Und Sie gehen ja nicht nur auf Demonstrationen von Islamisten, sondern Sie gehen ja auch auf Demonstrationen von Neonazis, die ja auch antisemitisch eingestellt sind. Und was haben Sie auf solchen Demonstrationen erlebt?
Es gibt bestimmte Muster, die erlebe ich. Ich mache das inzwischen seit 40 Jahren, dass ich zu Versammlungen gehe und dort das Gespräch suche oder Gegenrede halte. Und in der Vergangenheit ist es mir eben bei auch rechtsextremistischen Versammlungen eben so gegangen, dass die Teilnehmer versuchen, mir dieses Schild zu entreißen. Mhm. Als ob dann die Wahrheit aus der Welt geschafft ist. Wenn dort steht, Antisemitismus ist falsch oder Vergewaltigung ist kein Widerstand, dann ändert sich das auch nicht, wenn jemand dieses Schild nimmt und unter großem Gejohle und Beifall zerreißt und auf die Erde wirft. Das passiert mir tatsächlich bei Rechtsextremisten genauso wie bei den Islamisten oder Linken. Aber es gibt schon etwas, was anders ist, denn bei den Rechtsextremisten ist die Erscheinungsform sehr homogen. Das heißt, es sind junge Menschen, die sind alle eher bildungsfern und roh und kommen angereist zum Beispiel nach Berlin, weil sie in Gegenden wohnen, wo die Infrastruktur nicht so toll ist, wo man vielleicht nach 1989 den noch nicht ganz angekommen ist in demokratischen Verhältnissen, und sie kommen eben aus erkennbar rechtsextremen Milieus. Bei den Islamisten und bei den Linken ist es ein viel, viel diverseres Auftreten. Da laufen auch Rechtsextremisten mit, die ich vorher bei meinetwegen AfD-Versammlungen oder bei NPD die Heimatversammlung gesehen habe. Jetzt haben sie eine Kufia um und laufen dort eben bei den Linksextremisten und bei den Islamisten mit. Aber vor allem sehe ich junge Familien, sehe ich sehr viele Frauen auch in meinem Alter, die sich dann freiwillig verhüllen, die alle linken Tugenden, allen Feminismus, die ganze Emanzipation von Bord werfen und sich freiwillig Menschen anschließen, die für Geschlechtertrennung sind. Und ich sehe eine enorme Gewaltbereitschaft in sehr, sehr unterschiedlichen Milieus, auch in migrantischen Milieus, und einen Sexismus. Da hätte ich nicht gedacht, dass Sie und ich überhaupt jemals wieder darüber reden müssen, dass es so etwas gibt in unserer Gesellschaft. Diese Herabsetzung von Frauen und dieses Einfordern von Geschlechtertrennung und dieses Aufteilen von Frauen in reine und unreine Frauen. Ich hätte nie gedacht, dass Sie und ich dieses Gespräch jemals führen müssen. Ich bin 54 Jahre alt und habe zwei Jungs und zwei Mädchen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich meine Töchter noch mal vor anderen Frauen warnen muss, die von ihnen verlangen, sich zu bedecken.
Ja, also man kann, glaube ich, festhalten, die Gesellschaft, die liberale Gesellschaft in Deutschland ist steht unter massivem Druck, und auch jüdisches Leben steht in Deutschland unter massivem Druck. Also wir haben ja auch engen Kontakte zu unserer Synagogengemeinde, und da gibt es einige Mitglieder, die sagen, okay, also mich in der Öffentlichkeit als Jüdin oder Jude erkennbar zu geben, das mache ich aus Sicherheitsgründen nicht. In Berlin ist es, glaube ich, nochmal ein anderes Niveau als jetzt hier in der Provinz in Saarbrücken. Also Antisemitismus, man hat den Eindruck, Antisemitismus breitet sich in der Gesellschaft aus, von rechts, von links, von islamistischen Kräften. Glauben Sie, dass man da noch was entgegensetzen kann als Gesellschaft, oder ist der Kampf schon verloren?
Ich glaube, es gibt keine Option, aufzugeben. Denn Sie und ich hatten bis jetzt ein sehr schönes Leben, und wir müssen alles dafür tun, dass auch die folgenden Generationen ein sicheres und gutes Leben haben. Ich halte es auch für sehr gefährlich, dass es in diesem im Bildungsmilieu an Universitäten und, sagen wir mal, in der Mittelschicht inzwischen eine enorme Toleranz für Antisemitismus gibt, dass die Kunst- und Kulturszene ganz offen antisemitische Narrative transportiert. Ich sehe nur keine Möglichkeit, stillzuhalten, das zu ertragen und unsere Gesellschaft dann einfach aufzugeben. Denn Sie und ich, wir können über unser Leben selbstverständlich selbst entscheiden, aber ich bin nicht bereit, eben auch über das Schicksal der Jüdinnen und Juden in diesem Land und der anderen Minderheiten, über die Frauen und über Schutzsuchende ebenfalls zu entscheiden und zu sagen, dann geben wir die halt auf. Und wenn wir uns jetzt nicht aufmachen, Sie und ich, wenn wir uns jetzt nicht auf der Straße Menschen entgegenstellen, die Minderheiten unterdrücken, die Frauen unterdrücken, die Juden jagen, dann geben wir auf. Es gibt für uns, für Sie und mich keine andere Möglichkeit, als jetzt Gegenrede zu halten, jetzt gegenzusteuern. Ich weiß nicht, ob wir diesen Kampf noch gewinnen können. Und ich habe erhebliche Zweifel daran, dass wir das auf lange Sicht, diesen Kampf gegen Islamisten, gegen Antisemiten und gegen Unterdrücker aufhalten können. Aber wir können so lange deren Übermacht verzögern, solange Sie und ich Kraft haben. Und ich finde, das ist unsere Aufgabe.
Ja, also wir als Stiftung machen das auch mit Leidenschaft. Also wir setzen uns für jüdisches Leben ein. Nur mal ein Beispiel, also zum 7. Oktober machen wir auch immer Veranstaltungen, auch mit der Synagogengemeinde zusammen. Und wir hatten Folgendes gemacht mit der Stiftung, um halt an das Schicksal der Geiseln zu erinnern. Es gibt ja immer noch Menschen, die in der Gewalt der Hamas sind. Also das darf man ja nicht vergessen. Und das sind keine Soldaten, sondern halt die Zivilbevölkerung. Also die
und zwar 7 deutsche Staatsbürger.
Genau, 7 deutsche Staatsbürger. Ja. Das wird ja auch wenig thematisiert von der Bundesregierung aus unserer Sicht. Und wir haben zum Beispiel die Israel-Fahne an unserem Haus gehisst und wir hatten letztens einen Brandanschlag. Also da hat jemand aus der arabischen Community am helllichten Tag um 11 Uhr 2 Mülltonnen angezündet und hat gesagt, okay, das ist erst der Anfang. Also das fand ich schon krass. Man merkt es auch immer wieder, zum Beispiel bei so Veranstaltungen wie Marsch für das Leben, wenn man dort mit der Israel-Fahne sonntags mittags durch Saarbrücken läuft, wird man halt angefeindet. Und wenn die Polizei solche Demonstrationen nicht begleitet, dann wird das, glaube ich, in rohe Gewalt umschlagen. Und da ist halt die Frage, also ich erlebe halt gerade aus der arabischen Community eine große Aggressivität, wo man wirklich auch Angst um sein Leben haben muss. Glauben Sie, dass die Politik da in den letzten Jahren einiges versäumt hat, da mal klare Ansagen zu machen? Und vielleicht auch die Frage, kann man das wieder zurückdrehen und wie?
Ich habe den Eindruck, dass die Politik natürlich immer den Konsens sucht und das ist ein ewiges Ringen. Wir sehen das bei der aktuellen Regierung, wir sehen das, wir sahen das bei der zurückliegenden Regierung. Wir haben es schon immer gesehen, dass Regierungen ringen und dann suchen sie Konsens und in der Migrationspolitik zum Beispiel Konsens zu finden oder in der Innenpolitik Konsens zu finden, ist natürlich eine große Herausforderung und es ist natürlich auch nicht sehr populär, zum Beispiel für Staatsanwaltschaften oder überhaupt die Justiz finanzielle Mittel zu fordern. Ja, das ist, dann wird ganz schnell Polizeistaat gerufen oder ähnliches. Deshalb kann ich nur von mir berichten. Ich habe in der Vergangenheit, und da komme ich zurück auf die arabische Community, ganz oft unterschiedliche Maßstäbe angelegt, wenn es um Antisemitismus ging. Ich bin ja Deutsche und wenn also in meiner Familie, in meiner Großeltern- und Elterngeneration Antisemitismus eine Rolle spielte, wenn man bei Familienfesten war, wenn der Großonkel das und das gesagt hat, dann fiel es mir sehr leicht aufzustehen und zu sagen, stopp, nie wieder ist jetzt, wir wollen keine Antisemiten, so machen wir das nicht. Und ich bin am 9. November, wenn die NPD, die jetzt die Heimat heißt, eben auf am Tag der Pogromnacht gewidmet ist, eine Demonstration anmeldet, dann ging ich dorthin und habe Gegenrede gehalten und war mutig. Und wenn aus der Zuwanderungsgesellschaft antisemitische Narrative kam, dann war ich in der Vergangenheit oft höflich, respektvoll und habe im Hinterkopf den Gedanken gehabt, dass jemand, der das nicht anders gelernt hat, der so vorgebildet ist, der aus anderen Kulturkreisen kommt, es ja nicht besser wissen könne. Und das ist der Rassismus der Unterforderung, den ich dort ausgelebt habe. Ich habe den Menschen, die diesen Antisemitismus ausgesprochen haben, nicht zugetraut zu verstehen, was bei uns im Land für Regeln gelten. Nämlich, dass wir Antisemitismus nicht dulden von niemandem, dass jüdisches Leben gleichberechtigt, gleichverpflichtet ist, dass wir Hitler nicht toll finden. Und wenn dann also jemand kam und sagt, aber Hitler hat ja auch die Autobahn. Das ist so ein klassisches Ding, was also Zuwanderer eben oft kommunizieren. Dann war ich nicht energisch und entschieden und habe den Fehler gemacht, höflich zu widersprechen, aber nicht mit dem Nachdruck, wie ich es zum Beispiel bei Onkel Horst getan hätte. Das war mein Fehler. Wenn ich diesen Fehler gemacht habe als Politikerin und als Frau der Mittelschicht, als gebildete Akademikerin, dann haben den vielleicht auch ganz viele andere gemacht. Wir haben also Fehler gemacht. Wenn ich von mir auf andere schließe, haben wir als Gesellschaft sehr höflich und sehr zurückhaltend, wie das unsere Art ist, auf Antisemitismus reagiert, der aus der Zuwanderungsgesellschaft kam, und das war ein Fehler. Wir müssen genauso kommunizieren, wie wir das mit unseresgleichen tun. Denn die Menschen, die in diesem Land leben und die hier leben wollen, sind unseresgleichen. Sie haben die gleichen Rechte, aber eben auch die gleichen Pflichten. Und meines Erachtens gehört zu den gleichen Pflichten eben auch, dass sie das Andenken der Shoah nicht beschmutzen und dieses nie wieder ist jetzt aushöhlen, indem sie eben ein schon wieder jetzt fordern. Hm.
Vielleicht noch ein anderer Aspekt. Es gibt ja auch immer wieder Echokammern, die Antisemitismus verstärken. Sie haben eben den Kulturbetrieb angesprochen, auch die Universitäten. Also ich kann mich, vor kurzem gab es hier in Saarbrücken eine Diskussion zum Thema Apartheidsstaat Israel. Müsste der Staat da auch mehr angreifen und sagen, okay, also es gibt gewisse Regeln, die werden wir nicht dulden. Also wenn zum Beispiel eine Veranstaltung Apartheidsstaat Israel an der Universität stattfindet, dann muss die Univerwaltung eingreifen und diese auch zur Not absagen. Also sind wir da auch zu nachsichtig mit solchen Sachen?
Ich finde, die Universität ist eigentlich der ideale Raum, um eine Debatte zu führen, wenn sie denn offen ist und mit Beteiligten, bei denen die Debatte eben, also auch die Offenheit zur Debatte besteht. Wenn jemand Apartheidsstaat Israel sagt, dann ist er weit von einer offenen Debatte entfernt. Denn jeder, der auch nur einmal in seinem ganzen Leben Israel besucht hat, sieht wahrscheinlich mehr Somalia, als er je in seinem ganzen Leben gesehen hat. Sieht also Christen, Juden, Muslime, säkulare Menschen zusammenleben, sieht eine queere Community, sieht Menschen aus aller Welt und in aller Vielfalt zusammenleben. Und wenn er die Knesset besucht und die Parteienvielfalt dort sieht, dann und die Dynamik in der Politik, dann wird ihm schnell ein Licht aufgehen. Ich glaube nicht, dass also es jemand, der sich einen Einblick vor Ort macht, dieses Narrativ aufrechterhalten kann. Und Sie haben es angesprochen, entweder wir führen diese Debatte an Universitäten friedlich und dann mit Rede und Gegenrede. Und dann muss es also zu diesem Apartheidsstaat Israel Fragezeichen Gäste geben, die ebenfalls angehört werden und die sagen können, warum das eben nicht so ist. Und andererseits sehe ich natürlich auch über Haushaltswendungen eine Möglichkeit, die Debatte zu beeinflussen. Denn ich finde, wenn jemand für sich öffentliche Gelder in Anspruch nimmt, Universitäten tun das aber eben auch der Kunst- und Kulturbetrieb, dann kann die öffentliche Hand, und das sind Sie und ich und ganz viele andere Menschen eben auch Regeln aufstellen, unter welchen Umständen dieses öffentliche Geld genutzt werden kann. Wir machen das zum Beispiel, wenn es um Thema Rassismus geht, dass wir sagen, also lieber Verein XY, du bekommst das Geld unter der Bedingung, dass in deinem Vereinsgebäude oder in deinem Vereinstun Rassismus keinen Platz hast. Oder wir geben dir das Geld, wenn bei euch eben ein gewisser Frauenanteil gefördert ist. Und wenn wir das bei solchen Dingen tun können, können wir das auch mit der Auflage machen. Wir unterstützen euch wirtschaftlich, finanziell und mit allem, was wir können, wenn ihr Antisemitismus in euren Reihen nicht duldet. Wer dann trotzdem ein Antisemit sein möchte, der verzichtet dann eben zukünftig hoffentlich auf öffentliches Geld. Das ist, finde ich, gut durchzuhalten. Wer Juden hassen mag, der sollte nicht davon profitieren, dass sie und ich Steuern zahlen.
Ja, kann ich Ihnen nur zustimmen. Lassen Sie uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Also Sie gehen auf Demos, Sie stellen sich entgegen, Sie suchen auch die friedliche Debatte, also was ich sehr begrüße und was möglicherweise auch mehr Menschen tun sollten. Was würden Sie sich denn wünschen für die Zukunft? Also sollten mehr Menschen den Weg gehen wie Sie oder gibt es da andere Stellschrauben, um Antisemitismus in unserem Land zu bekämpfen?
Ich glaube, jeder muss natürlich seinen Weg finden. Ich bin zum Beispiel ziemlich schüchtern und bin sehr froh, dass ich, wenn es so einschüchternd ist, die Situation vor Ort, dass ich alles auf einem A4-Zettel habe und nicht reden muss. Denn gerade wenn Leute so schreien und Männer so fürchterlich übergriffig und einschüchternd sind, dann schaffe ich es auch manchmal nicht, laut gegen und stark Gegenrede zu halten, sondern bin ich froh, dass ich einfach nur ein Schild hochhalte und schweige. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass es Situationen gibt, wo nicht jeder Mensch losgeht und dann Feuer und Flamme ist für einen Dialog zum Beispiel. Jeder muss seinen Weg finden, aber es gibt so viele. Man kann sich in politischen Organisationen, in Parteien, in Vereinen organisieren. Man kann anfangen zu Hause, an der Universität. Man kann Schülersprecher, Schülervertreter werden. Man kann sich eben mit Freunden unterhalten. Man kann im digitalen Raum, man kann TikToker sein, man kann Instagrammer sein, man kann sich mit anderen Menschen zusammentun. Man kann sich wie die Freunde in München rund um eine Synagoge stellen und jüdisches Leben im öffentlichen Raum schützen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu engagieren und ich will einem das gar nicht vorschreiben. Und das Grundgesetz schützt ja alle, uns alle in unserem gesellschaftlichen und politischen Tun.
Ja, also die Stimme ergreifen, sich engagieren, egal wo. Liebe Frau Preißler, vielen Dank für das Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Ich danke Ihnen.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.